Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Karin Frey im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen und willkommen im Persönlich Live aus Zürich. Heute mit zwei Gästen, die man kennt im Land. Ich begrüße ganz herzlich Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf, Chefin vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement, Juristin von Haus aus und in der Politik bekannt für ihre umfassende Dossierkenntnis. Sie ist Mitglied der Bürgerlichen Demokratischen Partei, der BDP. Bündnerin Evelyn Wittmer-Schlumpf ist aber auch geheiratet und Mutter von drei Kindern. Mein anderer Gast kennt man wahrscheinlich in der Westschweiz ein bisschen besser als bei uns. Er wohnt in der Nähe von Montreux in einem wunderschönen Haus, ist geheiratet, hat fünf Kinder und neben seinem alten Haus, zu dem schönen, hat er auch noch einen Bauernhof und Kühe. Vor allem aber ist er Uhrenfabrikant. Als Chef der Schweizer Uhrenmarke Hublot behauptet er sich trotz Krise sehr erfolgreich im Segment der Edeluhren. Frau Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Sie verdrehen gerade die Augen, gell? Wir haben im Vorfeld miteinander abgemacht, dass ich Sie nicht jetzt die ganze Sendung durch so ansprich, sondern mit einem simplen Frau Wittmer. Kein Titel voran, das war Ihr Wunsch. Warum?
Weil die Titel etwas ist, was man vorübergehend im Leben immer wieder in einer Phase hat. Und der Name ist das, was einem immer bleibt. An sich ist es natürlich der angeborene Name. Der ursprüngliche Name bei mir ist durch die Heirat ein anderer Name dazugekommen. Ich habe dann im Geschäftsleben der Allianzname, also Wittmer-Schlumpf. Aber so im einfachen Umgang trägt jetzt einfach einen Nachnamen und das ist Wittmer. Ich denke, das entspricht einer Person. Was die Person identifiziert, ist der Name und alles andere ist immer eine kleine Phase im Leben.
Aber Sie haben es gerne einfach.
Ich hätte es gerne einfach. Und wenn ich jetzt noch mal heiraten würde, was ich aber nicht im Sinn habe, dann würde ich meinen Meitlernamen tragen. Aber ich hatte die Möglichkeit nicht, als ich geheiratet habe, und habe den Namen von meinem Mann dann getragen und kann mich mit dem auch sehr gut identifizieren.
Sie haben aber gesagt, Titel, das ist etwas Vorübergehendes. Das ist ja nicht mit allen Titeln so. Sie haben dissertiert, Sie haben ein Anwaltspatent gemacht. Ist es wichtig für Sie, vielleicht gerade als Frau?
Also für mich war Dissertation und der Doktortitel wichtig als Abschluss des Berufs. Aber nicht, um das nachher allen zu sagen, dass ich jetzt doktoriert habe, sondern das war für mich persönlich einfach wichtig. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe damals Patent gemacht, als ich die erste Tochter gekriegt habe. Ich habe bei der zweiten Tochter das Notariat gemacht und dann dachte ich, beim dritten Kind müsste ich auch noch etwas machen. Nein, es war nicht so, aber hat sich dann gerade so ergeben, dass ich dann gerade fertig war. Und dann ist für mich wie die berufliche Ausbildung, die erste Ausbildung, ist dort dann abgeschlossen gewesen. Und das habe ich mir immer eigentlich gewünscht. Aber ich habe auch nicht nach dem Studium direkt eine Dissertation schreiben. Ich wollte wirklich eine Familie haben, wollte Kinder haben. Und habe dann einfach nachher so in der Nacht an meiner Diss geschrieben, bis ich sie hatte.
Ein Workaholic?
Nein, ich habe einfach Spass am Arbeiten.
Jean-Claude Biber, das ist bei Ihnen ähnlich. Sie machen ganze Haufen Sachen. Eben Bauernhof auf der einen Seite, Kühe, Käse und aber Sie sind einer der, wenn nicht im Moment, erfolgreichsten Uhrenfabrikanten. Jetzt sagt man ja, du bist, was du isst. Sagt man auch, du bist, was für eine Uhr du trägst.
Ja, zum Glück ist das so. Das ist nämlich das große Glück von den meisten Schweizer Luxusuhren. Heute dient eine Uhr ja fast nicht mehr für die Zeit abzulesen. Die Zeit hat man überall, im Computer, im Auto, im Telefon. Und man sieht sogar die Jugend. Die Jugend schaut immer die Zeit auf dem Telefon. Also was wichtig ist, ist, was die Uhr eigentlich ist. Ihre Tradition, die Kunst, die Emotion, der Traum. Und am Ende auch das Kommunizieren. Bin ich elegant? Bin ich protzig? bin ich sportlich, bin ich reich? Und alle diese Symbole werden durch die Uhr übertragen. Und das gilt natürlich viel mehr in Ländern wie Indien oder China. Allgemein im Fernen Osten ist das sehr wichtig. Und weil es wichtig ist, können wir weiter unsere Uhren verkaufen. Sie können sich natürlich vorstellen, niemand würde eine Uhr für 100.000 Euro kaufen, wenn es nur für die Zeit ablesen wäre. Dann wäre die Uhr viel zu teuer dafür. Zeit ablesen, da muss man 50 Franken ausgeben und Schluss. Und sobald man über 50 geht, kommt man in das Irrationelle. Und das Schöne manchmal im Leben ist, sich das Rationelle zu leisten. Und Träume, wir haben ja Träume nur in der Nacht, ohne manchmal, dass wir es wissen. Und das Schöne im Leben ist, dass man auch einmal im Tag sich leisten kann zu träumen.
Wenn man sich's leisten kann, dazu kommen wir später noch. Ich möchte Sie bitten, Frau Wittmer aufs Handgelenk zu schauen.
Ja, aber ich brauche, Frau Wittmer hat bestimmt eine Schweizer Uhr an.
Was ist es? Es ist
eine schöne Schweizer Uhr und sie ist elegant. sie ist elegant und understated. Das heißt, die passt ganz genau zu Frau Wittmer Schlumpf. Die Uhr ist absolut gut und normal und ich freue mich.
Gut, der Grund oder mit dem Grund, warum Sie, Frau Wittmer, da sind, ist ja nicht die Uhr oder dass man Ihnen auf das Handgelenk schaut, sondern es ist das Projekt 2020 und das Projekt ist ein Frauenprojekt, wo es darum geht, dass man eine Art eine dritte Safa möchte machen. Also das hat seinerzeit geheißen Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit und es geht also nicht um Sokalismen oder so, sondern es geht darum, dass man schauen will, wie weit das Frauen in Zukunft wirtschaftlich und gesellschaftlich Einfluss nehmen können. Sie sind, haben das Patronat zusammen mit den anderen beiden Bundesrätinnen. Sie sind Patron. Warum?
Weil das eine ganz wichtige Wegweisung ist und aufzeigen, was die Frauengeschichte ist. Das ist eins. Also, das ist ja die dritte Sache, 28 und 58. Und jetzt, wo stehen Frauen? Was haben sie für eine Geschichte durchgemacht? Was für eine Entwicklung durchgemacht? Und wo geht es hin? Wenn man so Trends anschaut, und Trends, das sind ja überall wieder Fixpunkte, wo man auch sieht, wie die Entwicklung sich in den nächsten Jahren weiter fortbewegt, dann sieht man, dass die Frauen eine grosse Zukunft haben, und zwar in allen Bereichen, dass die Frauen sich immer weiterentwickeln, hat man in den letzten paar Jahren auch gesehen, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft generell. Und es ist wichtig, dass die Gesellschaft in sich sich weiterentwickelt. Also das sage ich einmal ganz hart, dass Männer sich eben mit den Frauen zusammen auch entwickeln. Es ist eine gesellschaftliche Frage, wo gehen wir miteinander hin? Und die Safa-Hitze zeigt auf, was die Entwicklung ist in dieser globalisierten Welt, in der mobilisierten Welt, vernetzten Welt auch. Was hat wer für Möglichkeiten und wie sieht das in ein paar Jahren wahrscheinlich für uns alle denn aus?
Sie sind ja selber eigentlich sozusagen ein Vorzeigemodell. Sie haben drei Kinder, sie sind immer berufstätig gewesen, haben eben während der Schwangerschaft noch ihre Dissertationen etc. gemacht. Ist das für Sie jetzt in der Schweiz einfach gewesen?
Also ich fühle mich überhaupt nicht als Vorzeigemodell. Wenn Sie die Geschichte der Frauen anschauen, von den letzten 100 oder 150 Jahren, dann sehen Sie, wie viele Frauen im Gewerbebetrieb, im Bauernbetrieb, im freiwilligen Bereich mitgeschafft haben, wie viele Frauen geleistet haben. Sie haben einfach keine Geschichte, keine geschriebene Geschichte. Das muss man jetzt mehr oder weniger nachholen. Also insofern, das, was Sie machen, haben einen Haufen Bäuerinnen, haben einen Haufen Kleingewerblerinnen seit Jahrzehnte auch schon gemacht. Ich habe es einfach in einem anderen Bereich gemacht.
Oder es wird in der Gesellschaft nicht so geschätzt.
Wie der Herr Bieber vorher gesagt hat, eigentlich ganz eine normale Frau, nicht nur weil ich eine normale Uhr träge, sondern auch von meinem, auch von meinem Leben her. Also.
Gut, da habe ich das falsche Wort gewählt, das mit dem Vorzeigemodell, streichen wir das, aber ich möchte gerne wissen, wie Sie das erlebt haben. Hat es da einen Moment gegeben, wo sie als Mutter auch probiert haben, in der Berufswelt durchzukommen, wo sie das Gefühl haben, Jesus, die Schweiz ist Entwicklungsland, mit der Haltung, wie man sie eben hat, zu Frau und Beruf.
Also ich hatte natürlich eine riesige Chance, weil ich ein Umfeld hatte, das mir geholfen hat, ein Lebensmuster, das mein Mann und ich eigentlich miteinander wollten realisieren, dass die uns geholfen haben, das auch zu realisieren. Das sind zum einen ist meine Mama, dann sind es Freundinnen, meine Schwester. Also ich hatte ein ganz gutes Umfeld, also die außerfamiliäre Kinderbetreuung ist bei mir darum kein Thema gewesen, weil ich selber ein Umfeld hatte, wo das mir ermöglicht hat. Ich habe immer gewusst, dass ich eine privilegierte Frau bin in dem Sinn, dass ich das dann können so, meine Lebensvorstellungen so umsetzen. Und ich denke, das ist eigentlich auch wichtig, dass jede Frau die Möglichkeit hat, auch jeder Mann die Möglichkeit, dass sagen wir mal, Gemeinschaft mit in gegenseitiger Absprache Möglichkeit hat, das Leben so zu leben, wie man es als richtig anschaut. Es gibt nicht ein richtiges Frauenleben, es gibt nicht ein richtiges Männerleben. Ich denke, das muss man für sich selber schauen, es muss dann auch für alle stimmen. Und darum, ich habe die Diskussionen auch nicht gern, ob man jetzt nur Hausfrau ist oder ob man berufstätig ist und was dann besser ist, was weniger gut ist. Es kann beides richtig und beides falsch sein. Und ich glaube, der Entscheid, man muss es einfach respektieren, dass jeder für sich den Entscheid trifft, der dann auch aus dem Leben aus richtig ist.
Und wenn wir es vom Land her anschauen, also manchmal kann man ja den Entscheid nicht einfach von sich aus treffen, weil es zum Beispiel heisst, Kaderstelle mit 50-60%. Unmöglich. Müsste da etwas passieren? Was wären so Ihre Wünsche jetzt im Zusammenhang mit dem Projekt 2020, wie Frauen könnten oder müssten können Einfluss nehmen oder auch was für ein Umfeld das sie hätten?
Also ich glaube tatsächlich, dass man sich bewusst werden muss, dass man auch Kaderstellen auch in Teilzeit, natürlich nicht in 20-30%, aber in anderen Formen von Teilzeit machen kann. Und dass das natürlich dann auch den Frauen vermehrt entgegenkommt. Frauen zeigen ja auch dort, wo sie Kaderstellen haben, vermehrt jetzt auch in der Wirtschaft, in der Politik ist es ja zum Glück schon sehr weit vorgeschritten, dass Frauen eigentlich gleichgestellt, auch gleiche Möglichkeiten haben. In der Wirtschaft ist das noch sehr viel schwieriger. Und ich glaube, dort muss man noch einiges machen, um zu zeigen, dass das möglich ist, dass man auch eine Leistung in ein bisschen weniger Zeit, aber gleich gut erbringen kann.
Jean-Claude Biver, Sie sind Chef von Hublot. Wie ist das bei Ihnen mit den Frauen?
Ja, wir sind ein Gegenbeispiel. Wir haben 47% Frauen in unserem Betrieb und wir hatten 11% Pensionierte, Männer und Frauen. Heute haben wir ein bisschen weniger, weil wir haben 30 neue Stellen gebaut dieses Jahr. Aber immerhin 47% Frauen ist viel. Und weil wir so viele Frauen haben, weil wir sie wollen auch. Wir nehmen nicht Frauen, um Frauen zu nehmen. Wir nehmen die Kompetenz meistens. Das ist
man
das,
sagt, die Frauen hätten die Männer in der Bildung überholt, oder?
Ja, und was haben wir dafür gemacht? Wir haben dann, weil wir wissen, die Frau ist nicht egal, ist nicht auf der gleichen Ebene wie der Mann. Nur im Gehalt ist sie gleich. Sonst ist sie gar nicht gleich. Sie hat ganz andere Bedingungen, sie hat ganz andere Beschränkungen auch. Also was haben wir gemacht? Das Einfachste, das Erste, wir haben in der neuen Fabrik einen Kindergarten gebaut. Wir sind eine kleine Firma, beschäftigen nur 130 Leute, aber immerhin, ich kann nicht die Verantwortung treten, Frauen in meinen Betrieb zu nehmen, ihre Kompetenz zu benutzen, wenn ich nicht mindestens einen Kindergarten baue. Also das ist... Das ist mal das Erste, was wir gemacht haben, der Kindergarten. Und das Zweite, wir geben den Frauen meistens die Möglichkeit, ihre spezielle Bedingungen an den Stunden, wo sie da sein können oder sollen. Wir erlauben auch, 50% zu arbeiten, eventuell 80%. Zum Beispiel Marketingchef ist eine Frau, arbeitet 80%. Media-Einkaufschef ist eine Frau, arbeitet 50%. Man passt sich der Frau an.
Und es geht.
Das geht perfekt. Also wir haben, das geht perfekt. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Frau ist die Zukunft für uns. La femme est l'avenir de l'homme, hat Jean Ferrat gesungen. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir uns auch so anpassen, dass es der Frau die Möglichkeit gibt, sich mit Kompetenz bei uns auszudrücken.
Sie müssten eigentlich in die Politik.
Mhm. ja, ich bewundere die Leute, die in der Politik sind, weil oft könnte ich nicht dieselbe Geduld haben. Ich habe ein Geduldproblem. Denn in der Politik muss man unheimlich viel Geduld und man muss dann Kompromisse. Aber ich möchte gerne das beitragen an verschiedene Beispiele, was wir tun. Das ist dasselbe mit den Pensionierten. Wir haben Pensionierte in Führungsposition. Der Produktionschef ist 71 Jahre alt. Der Verkaufschef für Mittelosten ist 69. Das heißt, wir haben Leute, die wirklich die Kompetenz, die Erfahrung haben und wir haben sie genommen. Das waren alle Leute, die wurden plötzlich entlassen, weil sie im Pass 65 Jahre alt waren. Aber nur der Pass, und der Pass braucht man ja nur am Zoll eigentlich. Also das Alter kann man nicht mehr mit einem Pass abstimmen. Das Alter wird abgestimmt mit dem Herz und mit dem Körper und dem Kopf. Und diese Leute haben wir einfach genommen, weil sie waren frustriert, sie haben ihre Arbeit verloren, sie waren also Kaderchef und wir haben gesagt, komm zu uns. Und wir waren eine Start-up-Gesellschaft, Start-up. Was hat die Start-up als Nachteil?
Sie reden jetzt von Blancpain?
Nein, ich spreche jetzt von Hublot in letzter Zeit. Und die Start-up hat einen Nachteil, weil sie jung ist, ohne Erfahrung. Sie hat natürlich viele Vorteile, weil es sind junge Leute, die haben Dynamismus, die arbeiten, schlafen im Schlafsack in der Firma, im Büro und so weiter. Also habe ich mir gesagt, wenn wir Start-up sind, müssen wir den Nachteil streichen. Und wir haben den Nachteil gestrichen, indem wir die Leute mit Erfahrung genommen haben. Und so plötzlich waren wir wie eine Firma mit 30 Jahre, 40 Jahre Erfahrung. Und das können nur pensionierte oder ältere Leute bringen.
Evelyn Wittmer, Geduld in der Politik. Also gerade Sie brauchen ja wahrscheinlich oder haben jetzt eine Zeit hinter sich, wo Sie viel Geduld haben müssen haben. Hat es Momente gegeben, wo Sie sich müssen zusammenreissen müssen, dass nicht der Deko läuft?
Ja, also ich bin nicht von Natur aus ein geduldiger Mensch, das nicht, aber man kann Geduld eigentlich auch lernen, beziehungsweise man kann sich so weit im Griff haben, dass nicht mehr jeder merkt, dass man ungeduldig ist, oder mit anderen Worten. Man kann eine gewisse Gelassenheit sich antrainieren, eine äußerliche Gelassenheit. Und das habe ich gemacht. Ich glaube, das ist mir auch relativ gut gelungen. Also, die Ängste in meinem Umkreis merken schon noch, wenn ich es auf 200 innerlich laufe. Aber das merken sie dann mehr an der nonverbalen Kommunikation.
Das verraten sie jetzt natürlich nicht.
Nein. Und im Übrigen, habe ich schon viel gelernt in den letzten paar Jahren Politik. Also ich bin schon viele Jahre in der Politik. Ich habe gemerkt, dass man halt bei gewissen Sachen den Schnauf muss haben, um es durchzukriegen und auch die Geduld muss haben, bis man es umsetzen kann. Aber man darf nicht schauen. Und das ist wichtig, dass man trotzdem innerlich halt gleich ungeduldig bleibt und will realisieren und äußerlich so tut, wie wenn es einem gar nicht so furchtbar nerven würde. Ich glaube, das ist der Weg.
Ist es Ihnen schon mal passiert, dass Sie... dass nicht Rössli durch sind?
Ja, das gibt es hier und da mal sogar im Parlament, dass ich dann irgendwann mal, aber es, ja, und nachher frage ich mich dann immer, ist es wichtig gewesen, aber an sich ist es ja richtig, dass man auch die Emotionen kann zeigen, dass man auch mal kann zeigen, so, jetzt ist einfach zu viel und so geht das nicht und ich glaube, das gehört auch dazu.
Wie ist das bei Ihnen? Rufen Sie aus? Oder?
Also als ich noch im Kanton Graubünden politisiert habe, habe ich öppen mal relativ deutlich und klar ausgerufen. Es hat auch grosse Röte im Parlament gehabt, die immer geschaut haben, ob sie es mindestens einmal pro Session schaffen, mich auf 200 zu bringen. Das ist mir in den ersten paar Jahren gelungen, nachher nicht mehr. Nachher habe ich mich so stark zusammengenommen. Aber ich habe mir auch jetzt letztes Jahr natürlich zuerst, habe ich mir da die Wand aufgebaut, also haben mich stark imprägniert und dann hat dann das dazu geführt, dass es in den Medien, die Medien wissen ja immer alles genau, in den Medien geheißen, die ist völlig unnahbar, die ist eine völlig kalte Frau und irgendwann habe ich mir gesagt, ja also, habe auch meine Emotionen und die dürfen es auch sehen. Und habe mich wieder so verhalten und bin wieder die gewesen, wo ich vorher auch gewesen bin. Worauf es dann geheißen, das ist ja furchtbar, so eine emotionale Frau. Also, es ist wie es ist. Und man muss, glaube ich, mit dem auch umgehen können, wenn sie sehr trocken und klar sind, dann heisst es völlig emotionslos, kann man in der Politik nicht brauchen. Wenn sie Emotionen zeigen, heisst es völlig unmöglich, kann man in der Politik nicht brauchen. Also man kann es offensichtlich brauchen, weil die Mitte ist jemand richtig.
Hauptsache ist, man kann darüber reden.
Irgendwie. Ja, das ist wichtig. Ja.
Aber selber, also ich kann mir gerade vorstellen, wenn da noch Attacken kommen oder wenn man in einer Zeitschrift für irgendeinen Blödsinn wird man wieder auf einen Titel gebracht und dann wird einem umgemäkelt. Und ich behaupte jetzt, bei den Frauen ist das extremer als bei den Männern. Sind das Sachen, das können sie dann cool auf die Seite stecken? Oder gibt es Momente, wo es ihnen wehtut?
Also es gibt unterschiedliche Sachen. Oder Kritik, gute Kritik, konstruktive Kritik, das verträge ich immer. Das finde ich sogar gut. Das fordere ich auch von gewissen Leuten, dass sie konstruktiv kritisieren. Was schwieriger ist, ist einfach so polemisieren, attackieren, ohne Grund, einfach zum Abmachen. Das habe ich jetzt keine Mühe von Leuten, die ich nichts anderes erwarte. Da wäre ich überrascht, wenn es anders wäre. Also das würde dann meine Vorstellungen zerstören irgendwie. Es gehört jetzt zu meinem Weltbild. Und bei den anderen, aber bei denen, die ich sehr schätze, wo ich auch das Urteil von ihnen sehr schätze, wenn es dort so polemisch kommt, so destruktiv, das würde ich mich grässlich treffen. Und das gibt's hier und da mal, aber ganz selten. Dort tut es einem weh. Weil man einfach dann denkt, das sind doch differenzierte Leute. Das sind Leute, die auch offen mit dem können reden. Aber eben, es gibt die beiden Seiten. Und dann gibt's noch die Kritik, die rein auf Äusserliches geht, also ob man jetzt Plattfuss-Indianerschuhe hat, ob man wie eine Novize rumläuft oder ob man ein Kleid hat, wo weiss nicht was ist, dann stellt man einfach fest, dass man als Frau anders beurteilt wird wie als Mann. Sagen immer, also wenn alle Männer schwarz angekleidet kommen und uns aussieht wie ein Pinguinherde, dann sagt niemand etwas. Und wenn Frauen alle schwarz kommen, dann heisst es ja grauenhaft, warum laufen die immer schwarz umeinander, oder? Also es ist irgendwie so noch, ja, dort merkt man schon noch, dass die Beobachtung von einer Frau, und dann wird's irgendwie auf einer ganz falschen Ebene, wird nachher jemand beurteilt. Mir ist es völlig wurscht, wie jemand umläuft, hauptsächlich sie fühlen sich wohl drin. Aber dort merkt man, dort kommt die Kritik schon anders daher.
Wenn so etwas kommt, etwas, das einem weh macht, wie regenerieren Sie sich? Also wie fühlen Sie sich wieder auf?
Ja, also in der Regel, wenn es dann dort ist, was mir wirklich weh macht, wo ich auch es nicht verstehe, dann probiere ich mit den betreffenden Personen auch zuerst einmal zu reden. Und wenn ich das Gefühl habe, jetzt geht mir der Deckel auf den Kopf, dann probiere ich irgendwie mir frei machen, also Luft machen, und dann gehe ich auf irgendeinen Berg. Und das ist das Beste, was es gibt. Dann sieht man mal wieder, wie differenziert alles ist, wie klein alles ist. Man sieht plötzlich wieder die Relationen. Und das braucht wenig Stunden. Und dann ist man wieder dort, wo man eigentlich sein sollte.
Das machen Sie ja auch, Jean-Claude Biber, auf den Berg gehen.
Auf den Berg gehen?
Ja, das machen Sie ja auch.
Ja, ja. Ich mache es ständig. Weil wenn man den Gipfel erreicht hat, dann soll man weiterklettern. Also ist man nie am Ende des Klettern. Und man ist nie an einem Gipfel. Man muss ständig, jeden Tag wieder anfangen. Und ich habe das erst mit 40 entdeckt. Früher habe ich immer gedacht, man kommt an ein Ziel an. Ich habe das so gedacht. Und heute weiß ich, dass das Ziel ist nur an der letzten Minute, dann ist man angekommen. Und dann kann man sagen, ich habe was im Leben gemacht, ich habe was erreicht. Vorher ist man nur in einer Zwischenphase und man hat nur Zwischenerfolge. Der echte Erfolg ist in der letzten Minute und da muss es klappen. Da muss man sagen können, ich habe Liebe gegeben, ich habe immer mein Bestes getan und vielleicht habe ich sogar eine Spur hinterlassen. Und ich gehe jetzt, es tut mir leid, aber ich gehe und habe es erreicht. Und das habe ich erst mit 40 entdeckt. Vorher war ich naiv und habe immer gefeiert, alle Erfolge, als wäre das als ein Ereignis. Und heute, nein, ich weiß, morgen muss man wieder anfangen. Und bis zur letzten Minute. Ich sage manchmal, was ist Luxus für Sie, fragen die Leute mich. Wissen Sie, weil ich arbeite in hochwertigen, qualitativen Uhren. Da sage ich, Luxus ist am Ende zu sterben im Frieden mit dem Eindruck, man hätte es gemacht. Bumm, das ist Luxus. Und diesen Luxus, um den zu haben, muss man ganz viel und lange arbeiten. Und das ist, was ich auch persönlich erreichen will, für mich und für meine Familie.
Sie haben ja schon sehr viel gearbeitet und ein Luxus, den Sie sich leisten, das haben Sie mir gesagt, beziehungsweise haben wir das dürfen miterleben, ist, dass Sie mit diesen Kühen auf die Alp raufgehen, die Sie haben. Und dort wird Käse produziert und einmal im Jahr gibt es einen Alpabzug. Und der war vor 2 Wochen und dort wollen wir jetzt schnell reinhören.
Es ist ein prächtiges Bild, das sich einem auf der Alp vom Uhrenhersteller und Hofbesitzer Jean-Claude Biber bietet.
Die Leute sind in der Tracht, die Kinder sind in schönen Kindertrachten, sind gefleckte Tiere und sind wunderbar geschmückt mit Blumen und mit Kränzen und freuen sich offenbar auch wieder ins Tal runterzukommen.
Sagt eine Besucherin, die extra aus dem Mittelland angereist ist.
Okay, jetzt marschieren wir zusammen mit den Kühen.
Ein paar Dutzend Kühe mit ihren Älplern gehen voraus. Ross mit Wägen, wo man drauf den grossen Käsekessel und die goldigen runden Käseleibe transportiert. Und die Geissen machen den Schluss. Vor dem Publikum natürlich, das auch mitgekommen ist, um den Tross zu begleiten. 18 Kilometer bergab.
Ich finde das sehr schön. Es ist schade, dass die Sonne nicht mehr, kommt. Aber es ist ein richtiger Herbsttag. Und ich habe noch nie so einen Alpabzug mitgemacht. Ich finde, wie das präsentiert wird und das Volksfest ist ganz wunderbar. Ich genieße es.
Es ist natürlich eindrücklich, alle die Leute und die geschmückten Kühe, wie man da durchabgeht. Und es ist eine unheimliche Atmosphäre.
Ein Kuhfleder, wo man muss schauen, dass man die Leute rammt.
Ja, also da habe ich jetzt aufgehört zu schauen, weil ich habe mich damit abgefunden, dass ich die Schuhe waschen muss, wenn ich heimkomme.
Und das muss man auf jeden Fall, und es darf einem nicht stören. Belohnt wird man für die heissen Fußsohlen am Ende an den meisten Orten. Am Alpabzug zu Montreux war es ein Fest mit zu essen und zu trinken, Raclette, Saucisson, Fruchtwehen, der neue Käse am Stück, dazu Waadtländer Weisse und natürlich mit der passenden Unterhaltung.
So ist es stundenlang gegangen an dem Fest. Jean-Claude Biber, Alpabzug, Sie sind vorausgelaufen, in der Tracht, mit dem Täschchen und den Initialen und allem. Käsen Sie denn auch wirklich selber? Käse machen, machen Sie das selbst?
Ne? Nein, ich mache auch keine Uhren.
Sie managen den Käse.
Ich bin kein Uhrmacher. Ich könnte keine Uhr machen. So eine große für Kinder kann ich schon zusammenbauen. Wissen Sie, ich habe immer die Natur geliebt und ich wollte immer in einem Bauernhof leben. Natürlich habe ich das nie machen können. Warum? Denn in einem Bauernhof muss der Bauer leben, nicht der Bürger, der plötzlich Sehnung hat nach einem Bauernhof. Und jedes Mal, wenn ich einen Bauernhof sehe, wo der Bauer nicht mehr drin ist, aber Bürger aus der Stadt wie ich, dann tut es mir furchtbar leid, dann will ich gar nicht schauen. Das ist wie eine Leiche, dann ist das Bauernhof tot. Ein Bauernhof muss mit Bauern besetzt sein und das muss arbeiten und das muss riechen und das muss Musik machen. So sollen die Bauernhöfe sein. Und eines Tages hat meine Frau, die alles mit mir mitteilt, hat mir gesagt, ich habe ein Haus gefunden, was 26 Meter neben einem Bauernhof ist und sie verkaufen das Gesamte. Das Bauernhof und das Haus. Und im Bauernhof wird gearbeitet. Und seitdem leben wir da. Und ich habe dann versucht, mit dem Bauer den Käse zu entwickeln. Und ich versuche, die Tradition beizubehalten. Und wir sind den einzigen Alpabzug in der Suisse Romande, der von der Alp runter zum See geht. 18 Kilometer von der Alp, 1400 Meter, bis zum See, durch die Stadt. Und das ist natürlich phänomenal. Die Polizei macht uns die Straße auf. Meine Frau kocht 180 Torten.
Frühstückkuchen.
Kuchen, ja. Haben 800 Liter Crème de Chalet gemacht. Und das ist phänomenal. Und ich will, dass die Leute in der Stadt das wieder entdecken. Die müssen wissen, dass es das bei uns gibt. Denn ohne Tradition gibt's keine Zukunft. No tradition, no future. Und ich glaube, wir müssen der Jugend, wir müssen unseren Einwohnern diese Tradition beibehalten. Sie müssen das wissen, sie müssen das spüren. Man muss auch eine Sensibilität gegenüber den Kühen haben, gegenüber der Milch, gegenüber dem Käse. Das gehört zu mir. Und ich möchte, wenn ich eines Tages aufhören würde mit Uhren, würde ich sofort ins Bauernhaus gehen und ich würde mich mit dem Bauer beschäftigen, diesen Beruf wieder auf ein Niveau zu bringen und auch den Preis der Milch und der Käse. Und heute kann ich Ihnen sagen, wir machen den besten Käse der Schweiz.
Man sagt ja von Ihnen auch, Herr Bieber. Man sagt also auch von einem, man sei ein Marketing-Genie. Aber kann man sich schon fragen, oder? Edeluhren, ich stelle mir vor, sie gehen auf Indien, sie können das verbinden mit Kühen, mit Schweiz, mit Alpabzug. Ja. Ist das ein genialer Marketingstreich?
Nein, das gehört zu unserer Tradition. Warum Uhren und Käse? Also die Erklärung ist ganz einfach. Alle Uhrmacher haben, bevor sie anfingen, Uhren zu tun, waren Bauern. Die Uhrmacherkunst ist in den Bauernhöfen geboren, im Valais de Joux-Tal zum Beispiel, oder den ganzen Jura bis Basel fast. Und das waren Bauern. Und die haben während den langen Wintern haben sie kleine Stücke gemacht. Und eines Tages waren sie nicht mehr Bauer, sondern sie waren Bauer-Uhrmacher. Horloger paysan hieß das. Und dann ab dem 20. Jahrhundert, also vor 100 Jahren, nicht länger, wurden einige plötzlich nicht mehr Horloger paysan, sondern sie wurden Horloger-Uhrmacher nur. Also hängt Käse und Uhren, das hängt zusammen, damit ist der Kreis wieder rund. Und ich bringe jetzt nach Indien, meine Frau kommt zum Bahnhof, bringt mir den Käse und mein Koffer und eine halbe Stunde später fahre ich weiter nach Genf zum Flughafen. Und da ist der Käse drin. Da kommen 20 Kilo, die werden nach Indien gebracht und es gibt kein Event von Hublot ohne Käse.
Frau Wittmer, freut Sie das, wenn Sie so einen Unternehmer sehen, der die Schweiz so vertritt gegen aussen?
Ja, das ist eigentlich das, was wir brauchen. Jemand, der ein guter Verkäufer von Uhren und von Käse und noch von anderen Sachen ist. Ich denke, das ist wirklich wichtig. Ich bin selber Landfrau, also bei den Bündner Landfrauen und ich denke genau, dass gerade in der Landwirtschaft sehr viel Brach liegt, wo man noch viel, viel besser verkaufen könnte. Wir stellen vielleicht einmal den Herr Biber an für den Bauernverband und den Landfrauenverband zum Produktvermarkten in China und Japan und wo auch immer, mit den Uhren zusammen, wenn Sie das wollen.
Landfrau, vielleicht noch ein bisschen weiter zurück in der Geschichte. Sie haben mir gesagt, Sie haben auch lange beim Turnverein mitgemacht, also so das Dorfleben ganz stark gelebt. Ist das etwas, was sie heute noch hat? Kommen sie überhaupt noch dazu, jetzt wo sie so viel zu Bern sind? Oder was bedeutet es ihnen?
Also es bedeutet mir sehr viel und sie ist ein Teil von meinem Leben gewesen und ist natürlich auch ein Teil oder ein wichtiger Teil von meinen Netzen gewesen. Also man hat ja immer das Gefühl, man müsse im Militär sein oder man müsse in irgendwelchen Verbänden sein, aber ein Frauenverein oder ein Turnverein, ein Gesangsverein, das sind auch Netzwerke, die einem sehr viel geben im Leben. Und ich bin begeisterte Turnerin war und bin auch eine Weile lang Präsidentin.
Handstand können Sie noch?
Ja, das wäre jetzt ein bisschen schwieriger. Gewisse Sachen kann ich nicht, kann ich ein bisschen weniger üben. Also im übertragenen Sinn mache ich ja jeden Tag den Handstand, aber nicht gerade so direkt auf dem Boden. Also es gibt viele Sachen, wo man ein bisschen weniger Übung hat nach den Jahren. Das Gleiche gilt auch für die Musik. Ich habe sehr gerne Musik gemacht. Jetzt sagen mir meine Kinder, wenn wir zusammen spielen, am besten ist, wenn du nur noch die dritte oder die vierte Stimme nimmst, sonst blamierst du uns alle. Also, das ist jetzt einfach eine Entwicklung, oder, wo man nicht mehr so Zeit hat. Aber wenn ich wieder mehr Zeit habe, dann werde ich wieder in meinen Vereinen und in meinen Gruppen mitmachen, weil das mir sehr viel bedeutet.
Sie sagen, Kinder sagen Ihnen, Sie können jetzt nur noch die dritte Stimme spielen. Was sagen Ihnen Kinder generell? Eben, Sie sind zum Beispiel viel weg etc. Sie haben eine ganz bestimmte Funktion. Wie wirkt sich das daheim auf das Familienleben aus?
Also in unserer Familie habe ich nach wie vor die gleiche Stellung, wie ich es immer kenne. Das ist mir auch sehr wichtig. Also wenn ich mal am Sonntag daheim bin und alle daheim sind, ist meine Rolle die gleiche, wie sie vor 20 Jahren auch war. Die von den Kindern ist auch die gleiche. Das finde ich sehr schön, dass man seine Rolle auch in der Familie hat, unabhängig von dem, was rundum passiert. Ich glaube, das ist auch etwas, was man sich immer bewusst sein muss, dass es Familie und Freunde gibt, die einem durch das ganze Leben begleiten und alles, was dazukommt, ist so etwas Vorübergehendes. Meine Tochter hat mir, als ich in die Regierung gewählt wurde, bin im 1998 hat sie mir gesagt, Mami, ich finde das schon gut, aber vergiss eins nicht. Die Freunde, die du jetzt hast, die musst du pflegen. Die hast du nämlich auch, wenn du nicht mehr in der Regierung bist. Und wenn du es vergisst, zu pflegen, hast du sie dann nicht mehr. Und das ist, glaube ich, wichtig.
Oder? Wie alt war sie, als sie das gesagt
hat? 13. Und das ist mir eingefahren. Ich denke, sie hat schon recht. Oder? Und das ist eigentlich wichtig, dass man sein Beziehungsnetz durch alles durch, was man macht, alle die Phasen im Leben pflegen und mitnehmen. Weil so, ja, eben, wenn man dann Bilanz vom Leben macht, wie der Herr Biber gesagt hat, dann muss ja dann alles stimmen. Es muss dann das Persönliche stimmen, das Familiäre, das Freundschaftsverhältnis muss stimmen. Also es kann dann nicht nur ein Punkt positiv sein und in der Bilanz alles andere negativ.
Ist das auch das, was man hat, wenn es schwierig wird?
Ja, das ist eigentlich die einzige Konstante, die durchträgt. Oder? Das sind einfach die Wurzeln, die man hat und wo man auch immer weiss, die beurteilen einem immer gleich, unabhängig von der Position, die man hat. Es gibt ja Leute, die plötzlich zu Freunden oder guten Kollegen werden, weil man gerade an einem bestimmten Ort im Leben steht. Die sind dann aber vorübergehend. Und das muss man auch wissen, das muss man auch merken. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich bewusst ist, dass das aber auch Pflege braucht, dass man sich darum bemühen soll.
Haben Sie, wenn es jetzt gerade um das geht, jetzt in dieser Zeit, eben wo die SVP plötzlich gesagt hat, das geht nicht so raus und die ganze Wandel, haben Sie gerade das dort auch gemerkt? Hat es zum Beispiel Leute gegeben, wo Sie durch das verloren haben?
Also ich habe vor allem gemerkt, dass ich sehr viele Leute habe, die mich durch alles durchgetragen haben und meine Netze waren, die wirklich stark sind und die gehabt haben und die noch heute haben. Ohne das wäre die ersten paar Monate vom letzten Jahr, das wäre nicht zu überstehen gewesen. Das ist dermassen viel Aggressivität und Also ich habe es aufgeschrieben für mich, einfach weil ich mir gesagt habe, das würde ja niemand glauben, wenn man das irgendjemandem mal erzählt. Ich habe das für mich aufgeschrieben, werde das meine drei Kinder dann zurücklassen. Aber ich denke,
aber das Müsterli gehen zu uns.
Nein, das sind meine persönliche Erfahrung, die ich einfach einmal aufschreiben musste, wie zum Verarbeiten. Aber ich würde jetzt nicht ein Buch rausgeben, weil das dunkle wäre schade für alle, die es lesen müssen. Aber es ist für mich einfach so ein bisschen verarbeiten gewesen und ist für meine Kinder, denke ich, wichtig, dass sie mal verstehen, warum ich mal ein paar Monate ganz anders gestickt habe, als was sie mich kennt haben vorher.
Aber jetzt macht es Spass, Bundesrätin Zeit?
Mir macht die Arbeit Spass. Mir macht nicht den Titel Spass oder irgendetwas, sondern mir macht die Arbeit Spass und es ist wirklich ein ganz toller Job. Es ist eine ganz faszinierende Arbeit. Man kann, wenn man genügend hartnäckig ist, also mein Kollege hat mir einmal gesagt, in der Bündnerregierung hat eine gewisse flexible Sturheit. Ich glaube, ich habe die flexible Sturheit. Und wenn man mit der probiert, etwas zu realisieren und umzusetzen, dann kann das ganz eine spannende Arbeit sein. Und ich mache sie gerne. Ich mache sie wirklich gerne. Ich habe schon Haufen in meinem Leben gerne gemacht.
Jean-Claude Biber, Sie haben... Eben, sie machen Edeluhren, gleichzeitig tun sie Käse. Nein, sie tun eben nicht Käse, aber sie haben einen Bauernhof. Wenn man so schaut, wie einem die anderen Leute anschauen, was man zu tun hat, passt das immer zusammen? Also gibt es zum Beispiel Leute, die in dieser edlen Welt sind, die sagen, Jesus, jetzt geht er zu den Kühen, geht bauen?
Ja, das sind arme Leute, die das denken. Ich möchte nicht so sein wie die. Die Tradition ist etwas Edles. Und Luxus ist eigentlich ein ganz schlechter Begriff. Ich sage immer, wir machen keine Luxusuhr, wir machen Qualität. Wir nehmen die Tradition, wir nehmen die Kultur, wir nehmen das Erbe von 450 Jahren und das leisten wir heute. Und das hat mit Luxus nichts zu tun, das ist nur sehr hohe Qualität, sehr edel von den Stunden, die da drin sind, mit den Händen von Menschen, die das auf der Hand meistern. Und diese Tradition, diese Kultur, dieses Patrimonia, dieses Können haben wir in der Schweiz, in unserer Gegend. Das können Sie nicht in China, das können Sie nicht in Indien, nirgendwo anders. Weil wir haben diese 450 Jahre, die sitzen in uns. Und das kann man nicht exportieren. Zum Beispiel gibt es jetzt wieder Uhren aus Glashütte in Deutschland. Aber man muss etwas wissen, das sind Marken, die gehören den Schweizern. Die Schweizer sind dahin gegangen und haben Schweizer Leute gebracht und haben wieder angefangen, doch die Uhrmacherkunst zu lehren. Natürlich ist sie wieder aufgesprungen, denn in Glashütte hatte man auch einen guten Grund von Geschichte. Also ich sage, edle Uhren, qualitative Uhren und Tradition wie guten Wein oder Kultur, das alles ist eins und gehört zusammen.
Ich möchte eigentlich mehr auf Sie als Person hinausgehen. Sie haben mir im Vorfeld gesagt, wenn mir nicht wohl ist, dann mache ich mir wohl.
Ja, das kommt da durch meinen Charakter.
Was ist es für ein Charakter?
Ich schäme mich nicht, etwas zu sagen, wenn ich nicht verstehe. Wissen Sie, ich habe mal Leute gesehen, die machten, als hätten sie verstanden. Und nach dem Gespräch habe ich gesagt, hast du verstanden? Und sagte, nein.
Oh, das hätte aber zugehört.
Und das habe ich mehrmals gesehen und ich habe mir dann eines Tages gesagt, ich will nicht wie die anderen sein. Wenn ich nicht verstehe, dann sage ich es. Wenn es mir nicht wohl ist, dann sage ich es. Und wenn man sich dann ausdrückt, dann wird es viel wohler, dann wird alles wird viel einfacher. Und ich war scheu, als ich jung war. Und ich dachte, wie kann ich aus dieser Situation raus? Zuerst habe ich gesagt, ich dachte, ich brauche eine Visitenkarte. Das heißt, ich brauche ein Doktorat. Und wenn ich Doktor bin oder ich kann etwas auf die Visitenkarte schreiben, dann wird es mir wohler, dann werde ich vielleicht weniger scheu.
Sie haben Wirtschaft studiert.
Ja, ich habe Wirtschaft studiert, aber ich war immer noch scheu. Und dann kam plötzlich irgendeine Idee. Ich habe mir gesagt, spiel doch genau das Umgekehrte. Bring doch alles raus, was du hast. Das ist doch nobel, das kommt von dir. Du hab doch keine Angst, wer du bist. Und wenn du nicht verstehst oder du findest dich nicht wohl, dann sag es. Genau wie Sie, als Sie mir fragten, Herr Biewer, können Sie Schweizerdeutsch sprechen? Habe ich gesagt, nein, ich kann es nicht. Können Sie es verstehen? Habe ich gesagt, vielleicht. Das werden wir sehen. Und wenn ich es nicht verstehe, dann erhebe ich die Haube und sage, sorry, können Sie bitte wiederholen. Weil ich bin ganz normal und ganz einfach. Und dann geht's im Leben.
Immer. Ist das der Königsweg?
Ja, wissen Sie, das Leben ist natürlich schwierig. Es wäre zu einfach, wenn man nur so sein soll, um dann Erfolge zu haben. Aber ich glaube, man muss zuerst mit sich im Frieden sein. Man muss sich kennen, man muss sich respektieren. Und wenn man das mal hat, dann muss man ein Beispiel haben im Leben. Und mein Beispiel ist die Liebe. Die Liebe, das gibt es ja, man spricht ja fast nie mehr darüber. Aber wir sind alle, theoretisch auf jeden Fall, durch Liebe geboren. Ein Kind ist voller Liebe, wenn es geboren ist. Und die Liebe ist für mich das Beispiel. Das ist meine Ethik. Und meine Ethik beruht auf 3 Gebote. Als Katholiker musste ich 10 lernen. Und ich bin immer noch Katholiker. Und ich habe die Finger nicht mehr weh, aber als ich die 10 nicht alle kannte, bumm, hatte man so einen Schlag auf die Finger. Es tut mir fast weh jetzt noch. Und ich habe mir eines Tages gesagt, Biber, du musst dich an die Gebote erinnern. Und ich habe mir dann 3 ausgesucht. Und die 3 sind alle von der Liebe geprägt. Und das erste ist, Biber, du musst teilen. Du musst dein Wissen teilen.
Mit der Konkurrenz?
Wissen Sie, ja, mache ich auch. Das heißt, wenn ich der Konkurrenz sage, wie ich es tue, dann ist es 1, dann müssen Sie es noch selber machen. Das ist wie ein Buch. Es ist nicht, weil Sie die Rezept vom Koch lesen im Buch, dass Sie genauso gut kochen wie der Koch. Also du musst teilen, deine Erfahrung, deine Misserfolge. Du musst auch teilen das Geld. Nummer 2, Biber, du musst respektieren. Du musst deine Mitarbeiter respektieren, die Natur, die Tiere. Und Nummer 3, Biber, du musst verzeihen. Denn im Leben kommt man nur vorwärts durch Misserfolge. Jedes Misserfolg bringt mich weiter. Jedes Irrtum bringt mich weiter. Also muss ich verzeihen können. Und wenn man verzeiht, wenn man respektiert und wenn man teilt, das ist 3-mal Liebe. Liebe ist, bedeutet teilen, Liebe bedeutet respektieren und Liebe bedeutet Respekt. Verzeihen.
Eine pfannenfertige Lebensphilosophie. Frau Wittmer, haben Sie auch eine Lebensphilosophie?
Ja, also vor allem einfach eine Haltung. Ich habe mir immer gesagt und habe das auch gelebt, dass ich alle meine Mitmenschen oder andere so behandeln tun, wie ich selber gerne behandelt werden möchte. Und auch so den Leuten begegnen, ohne Vorurteil, also ohne zuerst zu urteilen und dann kennenzulernen. Ich denke, das ist für mich eigentlich das, was ich mir immer danach richte.
Ich werde Sie beide zum Schluss von der Sendung noch fragen. Die Lebensphilosophie in dem Sinn haben wir jetzt. Sie haben beide Kinder. Sie haben 5 Kinder, Jean-Claude Biber. Sie haben 3 Kinder, Eveline Wittmer-Schlumpf. Das ist sicher eine Philosophie, die Sie ihnen mitgeben. Was, wenn Sie jetzt müssten, sagen wir 2, 3 Werte sagen, die Sie den Kindern sonst noch mitgeben wollen, die wichtig sind heute in der Erziehung. Man hört ja so viel, oder? Die Jugendlichen, die weiss nicht, was alles anstellt. Was ist Ihnen ganz wichtig, wenn es darum geht, was Sie Ihren Kind mitgeben, Jean-Claude Biber?
Also jetzt tut es mir furchtbar leid, dass ich mich wiederholen muss. Auf dem Spiegel im Badezimmer steht mit einem Lipstick von meiner Frau: Du musst teilen. Du musst respektieren, du musst verzeihen. Wenn meine Kinder das machen können, dann sind sie in der Harmonie der Liebe.
Und machen sie es?
Sie versuchen es, wie ich. Ich mache es ja auch nicht immer perfekt. Ich sünde ja. Ich erreiche das nicht immer. Aber ich versuche es wenigstens. Und wenn man in der Harmonie der Liebe ist, dann ist man in Harmonie mit der Planet Erde. Denn die Planet ist durch Liebe, wird die beherrscht. Das ist das fundamentale Regel der Planet Erde, les Terriens, die Einwohner der Erde. Und das wünsche ich meinen Kindern, dass sie diese Richtung, meine Gebote, natürlich die Gebote der Kirche auch, aber auch meine Gebote, noch zusätzlich, dass sie das folgen. Das ist mein großer Traum und Wunsch für meine Kinder.
Bis jetzt sieht es nicht schlecht aus, oder?
Also, ich bin ein privilegierter Mann, weil ich habe den Eindruck, man kann nicht mehr Privilege haben wie ich während dem Leben. Man kann vielleicht mehr bekommen nach dem Leben, aber das weiß ich noch nicht. Aber ich lebe und ich sage immer, Biber, niemand kann glücklicher sein als du. Wir müssen nur hoffen, dass viele andere genauso glücklich sind wie du.
Frau Wittmer, gibt es da noch etwas beizufügen?
Nein, eigentlich nicht viel. Und es unterscheidet sich auch nicht so ganz massiv von dem, was ich probiert habe, meinen Kindern auf den Weg mitzugeben. Man kann ja wirklich nur beschränkt mitgeben. Und es ist auch im Wesentlichen, dass ich probiert habe, oder mein Mann und ich probiert haben, vorleben, wie man mit Respekt und Toleranz mit anderen umgeht, wie man offen sein soll, vor allem auch, und das hat der Herr Biber auch gesagt, wie man nicht nachträgend sein soll, auch man muss können vergessen, weil man sonst Zukunft gar nicht leben kann, wenn man immer nur nachträgend ist und in der Vergangenheit lebt. Und vor allem, was für mich wichtig ist, dass ich meinen Kindern können Glaube beibringen oder beibringen, ihnen aufzeigen, wie wichtig wirkliche Wurzeln sind, wie wichtig ein Halt im Leben ist, dass das eigentlich das ist, was man dann wirklich ein Haufen Mal wieder braucht.
Wenn wir noch ganz einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, 2011 sind Wiederwahlen. Jetzt haben wir die ganze Geschichte gehabt, weil Konkordanz, das müssen wir behalten. Ist das etwas, wo Sie darüber nachdenken, möglicherweise, wenn es unglücklich läuft, auch ein Leben ohne Bundesrätin zu sein?
Also ich weiss nicht, wie Sie auf die Idee könnten. Das wäre ein unglücklicher Verlauf vom Leben. Das ist eine Wertung, die Sie vornehmen. Das ist eine Wertung, die viele Leute vornehmen. Die haben immer eine andere Haltung gehabt. Ich habe das, was auf mich zugekommen ist, angenommen, habe das auch gerne gemacht. Immer. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man gerne schafft und gerne Aufgaben übernimmt. Dann kann man wirklich positiv leben. Aber es hat bei mir nie eine Wertung gegeben, in dem Sinne, dass wenn ich das nicht machen kann, ist das andere schlecht. Sondern habe ich geschaut, und was gibt es anderes, was auch gut ist, wo man auch weiterkommt. Also,
Sie freuen sich so oder so?
Ich freue mich so oder so, ja. Also ich kann das auch positiv annehmen, so oder so, was auch immer kommt.
Ganz herzlichen Dank Ihnen wieder, dass Sie es persönlich gekommen sind. Merci vielmals.
Persönlich. Präsentiert von Allianz F. Der weibliche Blick auf die Zukunft. allianzf.ch.
Das war unsere Talkshow aus dem Metropols Zürich. Gäste bei der Karin Frey sind Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf und der Uhrenfabrikant Jean-Claude Biver. Technik Björn Müller und Toni Lanz. Das Gespräch, das wiederholen wir heute Abend nach den 10. Wieder da bei uns auf DRS1. Das nächste persönlich, das kommt dann aus dem Taburettli zu Basel. Gastgeber ist dann der Christian Zeugin und eingeladen hat er einmal Gisela Kutter. Sie ist die Initiantin von Ladies First und Stifterin vom Basler Millenniums-Institut. Ja, und dann noch als zweites Christoph Rudin. Er ist Professor am Kinderspital Basel und HIV-AIDS-Spezialist.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.